Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf, Offenbarung, das letzte Buch der Heiligen Schrift der Bibel, Offenbarung Kapitel 1. Und ich lese uns noch einmal die Verse 1 und 2 und dann wollen wir weitermachen in unserer Einleitung zu unserem Studium dieses herrlichen, herrlichen Buches. Ich lese wieder einmal aus der Elberfelder Übersetzung. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald das Wort, was hier gebraucht wird, ist ein sehr interessantes, was sehr schnell geschehen muss. Ich im Verlauf unserer Predigt, nicht heute, aber wahrscheinlich das nächste Mal, werden wir einiges dazu sagen, wie wir das zu verstehen haben. Was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. So wie gesagt, in unserer Einführung zu dem Studium des Buches über die Offenbarung müssen wir so etwas wie eine Grundlage legen und etliche Dinge im Zusammenhang des Hintergrundes dieses Buches ansprechen. Und wir wollen das tun, oder wir tun das, indem wir 10 einfache Fragen stellen, die wir dann auch beantworten. Und die erste Frage, die wir letzten Sonntag gestellt haben und auch beantwortet haben, ist, was ist der Titel dieses Buches? Und wir stellten fest, Offenbarung meint ja Enthüllung und nicht Verhüllung. Und allein dieser Titel, Enthüllung oder Offenbarung, ist eine große Ermutigung für uns, wenn wir Kinder Gottes sind, das Buch zu lesen, das Buch zu studieren. Hier enthüllt Gott selbst etwas seinen Knechten, seinen Kindern. Die zweite Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, war die Frage, wo wurde das Buch verfasst? Und wir sagten, nein, die zweite Frage hieß, wer hat das Buch verfasst? Entschuldigt mich bitte. Und wir sagten eigentlich, dass die Offenbarung als solches von Gott selbst verfasst wurde oder gegeben wurde. Und der Apostel Johannes, er war das menschliche Instrument, der das, was Gott ihm gezeigt hat, niedergeschrieben hat. Ich werde noch einiges dazu später sagen, aber das ist zunächst einmal, was uns deutlich werden muss. Gott selbst ist für die Offenbarung verantwortlich und nicht irgendein Mensch. Die nächste Frage handelte eben darüber, wo Johannes das Buch der Offenbarung aufgeschrieben hat. Und wir sagten, es war auf der Insel Patmos, ja, und das ist in der Nähe von der Küste Griechenlands, eine der kleinen Inseln, von denen es einige dort gibt. Und Johannes war auf dieser Insel nicht, um Urlaub zu machen, wie heute so viele das machen, sondern er war in der Verbannung, weil oder aufgrund dessen, dass er den vollen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Und das hat dem Kaiser Domitian nicht gefallen. Zum vollen Ratschluss Gottes gehört eben, dass man auch davon spricht, dass Jesus als König wiederkommt, um sein Reich aufzubauen. Und stellt euch vor, Domitian, der ein Kaiser war, hörte, dass jemand kommt, ein König soll kommen, alle Reiche dieser Welt zur Seite schiebt und sein eigenes Reich aufbaut. Das hat ihm nicht sehr imponiert. Und deshalb hat er versucht, den Johannes zu beseitigen und hat ihn eben zunächst einmal versucht umzubringen, das ist ihm nicht gelungen und dann hat er ihn einfach nach Patmos geschickt. Und heute machen wir weiter und wir beschäftigen uns mit der vierten Frage und diese Frage lautet, wer ist eigentlich die Audienz des Buches oder an wen ist die Offenbarung eigentlich geschrieben? Ich möchte mit euch gemeinsam Vers 11 lesen. Schlag doch bitte auf, Vers 11 oder schaut nach, Vers 11. Es steht geschrieben, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen oder Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos oder Pergamon in manchen Übersetzungen, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. So, hier haben wir also genau die Empfänger des Buches aufgelistet. Es waren 7 kleine, sich abmühenden Gemeinden gewesen in Kleinasien, dem heutigen Türkei. Wir können noch genauer sagen, wo es gewesen ist. Es war in dem östlichen Teil der heutigen Türkei. Was wir aber verstehen müssen, und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass an diesem Zeitpunkt, als Johannes die Offenbarung niedergeschrieben hat, ja, Johannes für die bestehenden Gemeinden, auch die 7 Gemeinden, die er eben anschreibt, so etwas wie die geistliche Autorität mit Großbuchstaben geschrieben, die geistliche Autorität, man kann sagen Erzbischof, gewesen ist. Und wir wissen auch warum. Es war deshalb so, weil er, Johannes, der letzte lebendige Augenzeuge des Lebens von Jesus Christus gewesen ist. Zu diesem Zeitpunkt, als Johannes das niederschreibt, was Gott ihm eröffnet, waren alle anderen Jünger, 11 Jünger, im Tod vorausgegangen und ebenso auch der Apostel Paulus. Johannes war der einzige noch lebende Augenzeuge des Lebens von Jesus. Und das ist es also, warum dieser Johannes so wichtig für die Gemeinden der damaligen Zeit gewesen ist. Zu ihm haben sie aufgeschaut, wenn sie Rat brauchten. Zu ihm sind sie gekommen oder ihn haben sie gerufen, wenn sie Wegführung haben mussten. Das Neue Testament war in dieser Weise, wie wir das heute haben, nicht vorhanden. Ja? Und deshalb haben sie zu Johannes oder sich an Johannes gewendet mit ihren Fragen, mit ihren Problemen. Und das ist es auch, warum ich denke, dass Johannes nach Patmos verbannt wurde. Er wurde von Gott selbst nach Patmos gebracht und ruhig gestellt, um das letzte Wort Jesu an seine Gemeinde dann auch niederzuschreiben, wenn ich das mal so sagen darf. Denn in der Verbannung, wir können uns das vorstellen, konnte er nicht von den Gemeinden gerufen werden, um dies und jenes zu erklären oder einen Streit zu schlichten. Auf Patmos hatte er die notwendige Ruhe gehabt für die Enthüllung, die Gott ihm überbringen ließ. Ja? Wir können es uns deshalb vorstellen, wie absolut kostbar dieses Schriftstück, die Offenbarung für die Gemeinden der damaligen Zeit, auch wurde und wie kostbar es auch für uns heute ist. Schau mal in Vers 1. Hier wird uns gesagt, dass es Gottes Absicht ist, die Enthüllung allen seinen Knechten zu zeigen. Allen seinen Knechten. Wer ist das? Und wir wissen das, wenn wir in der lebendigen Beziehung mit Jesus Christus stehen, dann sind wir Gottes Kinder, das stimmt, aber wir sind auch gleichzeitig Gottes Knechte. Das wissen wir auch. Und diese Enthüllung Gottes ist für alle deshalb, die durch Wiedergeburt regeneriert worden sind. Es betrifft alle, die eben durch die Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, dem Vater gehören. Die Offenbarung ist für uns. Und das will ich noch hinzufügen, weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke, wir verstehen das auch. Weil die Offenbarung an die Gemeinde des Herrn Jesu gerichtet ist, nur an die Gemeinde des Herrn Jesu gerichtet ist. Es sind nicht für die Ungläubigen oder an die Gläubigen gedacht. Offenbarung, ihr Lieben, ist kein evangelistisches Buch, um die Ungläubigen auf den Glauben an Jesus Christus hinzuweisen. Die Offenbarung ist ein Erbauungsbuch an den Gläubigen. Und in welcher Weise dieses Buch erbauend ist, haben wir letztes Mal schon angesprochen, als wir gesagt haben, dass uns in diesem Buch, letzten Buch der Heiligen Schrift, der Sieg Jesu proklamiert wird. Die nächste bedeutende Frage, die wir unbedingt beantworten müssen, ist diese. Wann wurde das Buch der Offenbarung geschrieben? Nun, manche werden sich denken, es ist unwichtig, wann das Buch wirklich geschrieben worden ist. Ihr Lieben, ist es nicht. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Zusammenhang des Buches der Offenbarung. Wann wurde die Offenbarung geschrieben? Warum? Weil manche Bibellehrer heute, ich sollte vielleicht sagen, viele Bibellehrer heute sagen und denken, dass die Offenbarung 65 nach Christus verfasst worden ist, zur Zeit des Kaisers Nero. So, wir überlegen uns, 65 nach Christus, zu diesem Zeitpunkt stand der Tempel in Jerusalem, von dem Jesus ja sagte, dass kein Stein auf dem anderen stehen bleiben wird seiner Zeit. Erst 70 nach Christus wurde dieser Tempel zerstört und auch die Stadt Jerusalem ganz und gar geschleift von den Römern. So, wir fragen uns, naja, warum ist es, dass manche Lehrer, dass manche Prediger sagen, das Buch der Offenbarung wurde zu diesem Zeitpunkt 65 nach Christus, bevor der Tempel zerstört wurde, geschrieben. Ganz einfach, weil sie diese Dinge, die hier in der Offenbarung zu lesen sind, sie sagen, die haben sich schon erfüllt. Alles hat sich schon erfüllt. Das meiste, nicht alles, aber das meiste, sagen sie, hat sich schon erfüllt, 70 nach Christus, als Jerusalem eingenommen worden ist, als der Tempel zerstört worden ist. So interpretieren sie zum Beispiel dann auch, dass der Antichrist niemand anders ist als der Kaiser Nero. Und dann sagen sie auch, dass das erwähnte Babylon in diesem Buch nichts anderes ist als Jerusalem, das dann seinerzeit zerstört worden ist. Und diese weit verbreitete Meinung, Verständnis der Offenbarung, finden wir in sehr vielen Gemeinden heute, auch in den Baptistengemeinden. Zum Teil sehr konservativen Baptistengemeinden. Und diese, meiner Meinung nach, falsches Verständnis der zukünftigen Dinge ist auch unter dem Namen Präterismus bekannt. Präter kommt aus dem Lateinischen und meint vorüber. So diese Menschen, diese Christen sagen, dass diese Dinge, die die Offenbarung uns zeigt, sich zum größten Teil erfüllt haben, eben 70 nach Christus. Das ist ein sehr komplexes Thema, darüber nachzudenken, darüber zu studieren. Ich will das nicht unbedingt in unserer Predigt ansprechen. Was ich aber erwähnen will, ist Folgendes, dass nämlich die früheren Kirchenväter sehr einheitlich ein Zeugnis abgegeben haben, dass Johannes während der Regentschaft des Kaiser Domitian und nicht Nero nach Patmos verbannt wurde. Und Domitian, von ihm wissen wir, dass er seinen Thron um die 96 nach Christus verließ. Und zudem sagen uns auch sehr, sehr viele Geschichtler und Bibellehrer, dass die geschriebenen Dinge über die sieben Gemeinden, über Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter, passend sind zu einem späteren Zeitpunkt und nicht zu einem früheren Zeitpunkt. Und deshalb und auch aus manchen anderen triftigen Gründen sind wir uns bewusst, dass das, was in der Offenbarung geschrieben worden ist, zum größten Teil sich noch gar nicht erfüllt hat, zum größten Teil noch prophetisch ist, auf die Zukunft weist. Und besonders überlegen wir einmal, wenn gesagt wird, zum Beispiel von dem Mahlzeichen des Tieres, wenn man es hat, dass man einkaufen kann und verkaufen kann und ohne dasselbe kann man es nicht tun. Ihr Lieben, das ist heute möglich, das war damals in der Weise, wie wir das heute haben, nicht möglich gewesen. Denken wir zum Beispiel an den Bericht der Offenbarung über den Dienst der zwei Zeugen in Jerusalem. Wie konnte die damalige Welt sehen, was diese Zeugen getan haben, hören, was sie gepredigt haben? Heute ist es kein Problem. Heute könnt ihr ins Internet gehen und ihr könnt in ein paar Sekunden das schauen, was jetzt gerade zur Zeit an der Klagemauer stattfindet, aufgrund der Technologie, die wir haben. Ja? So, das ist das Nächste, was wir unbedingt unterstreichen müssen, gerade auch angesichts dessen, dass wir diese falsche Lehre haben, die sehr stark vertreten wird, wo gesagt wird, die meisten dieser Dinge, die wir lesen haben, hat sich schon ereignet, 70 nach Christus. Wir sagen nein. Das ist das, was uns eigentlich noch erwartet. Ja, das ist noch Zukunft. Wir kommen zu der nächsten Frage. Und das ist es, das ist die Frage, wie ist das Buch der Offenbarung eingeteilt? Und das ist das Schöne, was wir in der Bibel auch immer wieder sehen. Die meisten Bücher, die wir lesen, haben eine Einteilung. Und diese Einteilung wird uns oft am Anfang des Buches schon gegeben, wenn wir aufmerksam lesen. So zum Beispiel Apostelgeschichte. Ich will das einmal erklären. Apostelgeschichte 8 wird uns ganz genau die Einteilung des Buches Apostelgeschichte gegeben. Hören wir mal hin, was in Vers 8 gesagt wird, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Er sagt, aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann sagt er, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt wird gesagt, schaut einmal, die Dreiteilung. Sowohl in Jerusalem, das ist das Erste, als auch in Judäa und Samaria, das ist das Zweite, und bis ans Ende der Erde. Ja? So, das ist die Einteilung der Apostelgeschichte, die Jesus selbst macht. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Das haben wir, Apostelgeschichte Kapitel 1 bis Kapitel 7, wo uns berichtet wird, was die Jünger getan haben in Jerusalem, dass die Gemeinde in Jerusalem gewachsen ist. Kapitel 7 haben wir die Begebenheit mit Stephanus, wo er getötet wird und wo eine Verfolgung anfängt und die Christen sich plötzlich zerstreuen müssen, aus Jerusalem raus sein müssen, sonst würden sie von der Verfolgung auch betroffen. Wo gehen sie hin? Sie gehen nach Judäa und nach Samarien. Das ist das Zweite. Und ihr werdet meine Zeugen sein, eben dort, in Judäa und Samarien. Das sind die Kapitel 8 bis 12. Und dann sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Und das haben wir in den Kapiteln 13 bis 28. Und in Kapitel 28 haben wir den Apostel Paulus, entschuldigt mich bitte, wo? In Rom. Ja? So, wir finden also schon ganz am Anfang der Apostelgeschichte die Einleitung dieses Buches oder die Einteilung dieses Buches, sollte ich sagen. Und ebenso ist das auch mit der Offenbarung. Schaut einmal in Vers 19. Hier wird dem Apostel Johannes gesagt, schreibe nun, was du gesehen hast. So, Vergangenheit. Und was ist das, was zu der Zeit des Apostel Paulus aktuell war, darüber werden wir noch sprechen, und was nach diesem geschehen wird. Und das ist die Zukunft. Ja, das ist die dreiteilige Einteilung des Buches der Offenbarung. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem, was Johannes gesehen hat, und das ist Kapitel 1 der Offenbarung. Johannes sieht was? Johannes sieht und begegnet dem auferstandenen Jesus Christus. Und ich will hier ganz kurz einhaken. Ist uns bewusst, wie Johannes reagiert? Wir alle wissen das. Johannes, der mit Jesus 3 Jahre gelebt hat, der mit Jesus gereist ist durch Israel, als er den verherrlichten Jesus Christus sieht. Was? Umarmt er Jesus? Er fällt um. In Ohnmacht. Vers 17, es wird geschrieben oder es wird gesagt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes verliert die Ohnmacht. Und wir kratzen uns am Kopf und denken, na, was ist denn los? Ja? Johannes war noch mit Jesus. Er war sein, man kann sagen, Lieblingsjünger. Das ist der Jünger, der an der Brust Jesu gelegen hat. Er hat Jesus gekannt. Er hat mit Jesus gesprochen. Er hat mit Jesus gespeist, gegessen und manche Dienste vollbracht und manche Wunder im Namen Jesu vollbracht. Und jetzt fällt er in Ohnmacht. Wo gibt's denn sowas? Ja, ihr Lieben. Ihr habt das vielleicht auch schon mal erlebt, dass Menschen auf uns zukommen und sagen, heute ist mir Jesus begegnet. Oh, wirklich? Und wenn man ein bisschen hinterfragt, dann merkt man, dass sie einen Blödsinn erzählen. Wie zum Beispiel der eine Mann, der zu einem Pastor gekommen ist und sagt, heute Morgen ist mir beim Rasieren Jesus begegnet. Und der Pastor war ganz überrascht und sagte, naja, was hast du denn gemacht? Ja, nichts, ich habe genauso weitergemacht. Dann sagte der Pastor, dann war das nicht Jesus, der dir begegnet ist. Wenn Jesus dir begegnet wäre, der auferstandene Herr der Herrlichkeit, du wärst wie tot umgefallen. Du hättest dich nicht weiter rasiert. So deshalb, wenn Menschen mit so einem Schmuh kommen, ja, so einem dummen Zeug kommen, dann können wir wissen, dass Jesus ihnen mit Sicherheit nicht begegnet ist, sondern jemand anders. Es ist anders mit einem Traum, aber Traum ist es wiederum etwas anderes als das, was Johannes erlebt. Das ist kein Traum. Er begegnet wirklich Jesus Christus und fällt um. Der Mann Gottes, wir müssen uns das mal vorstellen, der Jesus gut kannte, der mit Jesus lebte, der sein Leben für Jesus eingesetzt hat in seinem Dienst, der aufgrund dessen, dass er Jesus verkündigt hat, auf Patmos gewesen ist. Bei der Begegnung mit Jesus fällt er um. Aber das ist es, was Johannes als allererstes gesehen hat. Ja? Er hat Jesus, den Auferstandenen, gesehen und Gott sagt ihm, schreib es auf. Schreib es auf. Und deshalb Kapitel 1 spricht davon, was Johannes gesehen hat, Vergangenheit. Und dann Kapitel 2 und 3 schreibt Johannes das, was ist, Gegenwart. Und das sind Worte, eben die der Herr Jesus Christus selbst an die 7 Gemeinden richtet. Ja? Auch das sollte Johannes aufschreiben. Und dann wird Johannes gesagt, schreibe auf, was nach diesem geschehen wird. Und das ist der zukünftige Teil des Buches der Offenbarung, der prophetische Teil des Buches der Offenbarung. Und das haben wir in Kapitel 4 bis 22. Kapitel 2 bis 3, das, was ist. Kapitel 4 bis 22, das, was nach dem geschehen wird. So, woher wissen wir das? Das ist die große Frage. Gehen wir zu Kapitel 4, Vers 1. Das ist der Teil, ja, das ist der Abschnitt, das ist das Kapitel, wo der prophetische Bereich des Buches anfängt. Folgendes lesen wir. Achtet besonders auf die Worte, die gebraucht werden. Ich lese uns Vers 1, Kapitel 4. Nach diesem, nach diesem. Genau dasselbe Wort wird vorher in Vers 19 gebraucht. Schreibe auf, was nach diesem geschehen soll. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hierauf, hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem, können wir wieder unterstreichen, dasselbe Wort geschehen muss. Dasselbe Wort wird in Kapitel 4, Vers 1 gebraucht, zweimal gebraucht, wird in Kapitel 1, Vers 19 gebraucht, sprechen von dem oder darüber, dass diese Dinge, die nun beschrieben werden, ab Kapitel 4, Vers 1, prophetisch sind, zukünftige Dinge sind. So, hier haben wir also eine ganz klare Einteilung des Buches, die uns schon in Vers 19, Kapitel 1 gegeben wird. Es soll aufgeschrieben werden, Johannes soll das aufschreiben, was er gesehen hat, Kapitel 1, Kapitel 2 und 3 beschäftigt sich mit dem, was ist, Kapitel 4 bis 22 beschäftigt sich mit den zukünftigen Dingen. Und das Interessante ist, ich möchte das hier hinzufügen, ab Kapitel 4, Vers 1 sehen wir die Gemeinde nicht mehr auf der Erde. Keine Rede davon. Aber dazu später in unserem Studium. Wir kommen zu der Frage 7. Wie wurde das Buch des Johannes überbracht? Und das ist auch faszinierend, ihr Lieben, dass uns das so präzise aufgeschrieben wird, Schritt für Schritt. Das ist erstaunlich. Ja? Was ist die Methode, in der die Offenbarung weitergegeben worden ist? Ich möchte einige Verse hier lesen. Zunächst einmal Vers 1. Lesen wir einmal aufmerksam, was gesagt wird. Es wird gesagt, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab. Aha, da haben wir schon den ersten Schritt. Gott, der Vater, gibt diese Offenbarung wem? Jesus Christus. Um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss und durch seinen Engel, aha, wieder eine Person, ja, wieder ein Wesen, das mit involviert ist in der Weitergabe der Offenbarung. Ein Engel hat es seinem Knecht Johannes gezeigt. Und dann Vers 11 wird gesagt, was du siehst, schreibe in ein Buch. So, Johannes hat es gesehen, der nächste Schritt ist niederzuschreiben. Wofür? Für die sieben Versammlungen. Und dann in Kapitel 2, Vers 1 wird dann Folgendes gesagt, dem Engel der Versammlung. Wir wissen das alle. Das Wort Engel im Griechischen ist dasselbe Wort wie das Wort Bote. Ja, ein Bote oder ein Prediger. Deshalb legen wir das folgendermaßen aus im Zusammenhang dessen, was hier gesagt wird. Dem Engel, hier wird von dem Prediger der Gemeinden gesprochen, von Smyrna, von Ephesus und so weiter. Ja. Woher wissen wir das, dass wir das so auslegen können? Ganz einfach, Markus 1, Vers 2 wird gesagt, sprechend von Johannes, dem Täufer. Siehe, ich sende einen Boten vor dir her. Das in manchen Übersetzungen wird Engel gebraucht, das Wort Engel gebraucht, in vielen anderen wird das Wort Bote gebraucht. Und wir wissen ganz genau, dass hier nicht ein Engel Gottes angesprochen wird oder von dem gesprochen wird, sondern Johannes, der Täufer, der den Weg für Jesus vorbereitet hat als ein Bote Gottes. Dem Engel, also dem Boten der Versammlung in Ephesus schreibe, dieses sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Ja? So, hier geht also die Offenbarung den nächsten Schritt. Es ist an die Boten gerichtet, die Prediger gerichtet dieser Gemeinden. Übrigens auch interessanterweise im Hebräischen ist es so, dass dasselbe Wort im Hebräischen, Malachi, ja, oder Malachi, das Wort für Bote ist. Faszinierend. So, lass uns noch einmal zusammenfassen. Der Schrift nach beginnt die Offenbarung bei Gott dem Vater. Diese Offenbarung gibt Gott dem Sohn, Gott seinem Sohn Jesus Christus, der Gott ist. Jesus sendet diese durch seinen Engel an Johannes. Johannes schreibt es auf in ein Buch. Das Buch wird an die Prediger, an die sieben Gemeinden gesandt und schlussendlich wird das, was die Prediger lesen, weitergegeben an die Zuhörer, ja, die es vernehmen. So, wenn ich richtig gezählt habe, dann sind das sieben Schritte, die uns hier in der Heiligen Schrift ganz genau aufgezeichnet werden, damit wir eins verstehen. Und ich denke, darum geht es. Wir sollen mit Sicherheit verstehen, dass diese Dinge, die wir hier lesen in der Offenbarung, die manchmal schwer sind einzuordnen. Nicht die Fantasie ist eines Menschen, der auf seinen Kopf gefallen ist. Es ist das Wort Gottes. Es ist die Eröffnung Gottes über das, was kommt. Und das müssen wir verstehen als Zuhörer, als Leser dieses Buches. Wir kommen zu der achten Frage. Warum wurde das Buch geschrieben? Es wurde geschrieben, nicht nur, um die Gemeinde Jesu Christi zu informieren, denn schlussendlich betrifft uns das auch, was auch der zukünftige Teil sagt, aber dazu kommen wir noch. So, es wurde nicht nur geschrieben, um die Gemeinde Jesu Christi zu informieren, sondern zu motivieren. Wozu? Zu einem heiligen Lebensstil. In welcher Weise? Ihr Lieben, schaut einmal in das Buch der Offenbarung. Viele von euch kennen das, haben das bestimmt schon manchmal gelesen. Sagt mir eins, nimmt Gott Sünde ernst? Absolut. Absolut. Und genauso muss es mit uns sein, als Menschen, die zu Gott gehören. Wenn Gott, unser Vater, Sünde ernst nimmt und in dieser Weise dann auch die Menschheit straft, die von der Sünde nicht loslassen will, dann müssen wir die Sünde genauso ernst nehmen und genauso ernst darüber predigen. Es ist mehr als das. Wenn wir in das Buch der Offenbarung schauen, dann wird uns deutlich, richtig zu glauben, ist sehr wichtig. Richtig zu dienen ist sehr wichtig. Aber wisst ihr was? Was die Grundlage des richtigen Glaubens und des richtigen Dienens ist, das ist die erste Liebe. Das ist die erste Liebe. Das ist das, worauf uns die Offenbarung hinweist im Besonderen. Und die Frage ist, ja, wie lebe ich? So, wir können uns einsetzen und manches tun in der Welt, in der Gemeinde. Wenn die erste Liebe fehlt, wozu ist es gut? Für uns persönlich. Wozu ist es gut? 1. Korinther 13, ja? Nichts wert. Die erste Liebe. Und hier ist etwas, was jeder für sich persönlich beantworten muss. Liebe ich Jesus so, wie ich ihn lieben muss? Ist die erste Liebe in mir am Brennen für meinen Heiland? Oder mache ich das halt, weil ich das gewohnt bin von meiner Kindheit an und weil es schön ist? Aber die Liebe ist nicht mehr da. Wie gesagt, diese Frage muss ein jeder für sich selbst beantworten, auch ich. Warum tue ich diese Dinge, die ich tue als Pastor? Warum tue ich das? Neunte Frage. Was behandelt dieses Buch im Besonderen? Oh. Ich habe es versucht, in einer Antwort zusammenzufassen, aber ich musste es unterteilen in drei Antworten. Aber die hängen alle zusammen, diese drei Antworten. Ich möchte es folgend ausformulieren. Ja? Erstens geht es in der Offenbarung um den schlussendlichen Sieg Jesu Christi über das Böse. Und wir sagten, dass es überhaupt keine Frage, dass Jesus siegen wird. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sagt ein Lied, und genau so ist es. Jesus Sieg steht fest. Zweitens, die Absicht der Proklamierung dieses Sieges, die Absicht des Buches, dass dieser Sieg hervorgehoben wird, ist die Ermutigung der Gemeinde Jesu, aller Zeiten, Ermutigung zu einem heiligen Lebensstil. Wie soll ich leben? Wie soll ich denn leben? Nicht nur richtig glaubend, nicht nur richtig dienend, sondern in der richtigen Beziehung mit Jesus, die erste Liebe. Drittens, die Absicht der Proklamierung dieses Sieges der Offenbarung, ich sollte es anders ausformulieren, folgend. Der dritte Abschnitt der Antwort beschäftigt sich mit der Methode. Ja? Wie wird Jesus Christus den Sieg erringen? Ist auch sehr interessant. Es geschieht darin, dass Gott sein Bundesversprechen mit Israel erfüllt. Auch wichtig zu erwähnen. Sehr, sehr wichtig zu erwähnen, ihr Lieben. Wir sehen im Alten Testament, dass Gott der Nation, dem Volk Israel, viele Versprechungen gibt. Viele dieser Versprechungen haben sich ereignet, manches noch nicht. Und das schlussendlich wird sein. Das ist noch die Zukunft. Ja? Gott wird sein Bundesversprechen mit Israel erfüllen durch den Sieg des Messias Jesus Christus. Gehört auch zu der Antwort. Sehr, sehr wichtig. kann nicht mehr dazu sagen, aber wie gesagt, im Verlaufe unserer Predigt werden wir einiges erwähnen. Und ich erwähne es noch einmal oder unterstreiche es noch einmal. Ab Kapitel 4, Vers 1 sehen wir die Gemeinde des Herrn Jesu nicht mehr auf der Erde. Das ist auch bezeichnend, denn das meiste, was dort abläuft, ist das Handeln Gottes mit Israel. Aber dazu später mehr. 10. Frage, ganz kurz. Was unterscheidet das Buch der Offenbarung zu anderen Büchern der Bibel? Auch hier könnten wir sehr viel sagen, das ist eine Predigt für sich selbst, aber auf etliches muss ich unbedingt hinweisen. Das erste ist, und jetzt müsst ihr ein bisschen aufmerksamer zuhören wie vorher. Das erste, was ich erwähnen will, ist Folgendes. Ihr Lieben, von den 404 Versen der Offenbarung, 404 Verse der Offenbarung, sind 297, sie haben einen direkten Bezug zum Alten Testament. Ich habe mich einmal hingesetzt und habe mal ausgerechnet, wie viel Prozent das sind. Es sind genau 73,5%. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. 73,5% des Offenbarungsbuches bezieht sich direkt auf das, was im Alten Testament gesagt wird, erwähnt wird. Das sind drei Viertel der Offenbarung. Fast drei Viertel der Offenbarung. Und das macht uns deutlich, und deshalb betone ich das besonders, wir müssen uns an das Alte Testament anlehnen, um das, was die Offenbarung sagt, verstehen zu können. Das ist der Schlüssel, den Gott uns selbst gibt. Neben dem Heiligen Geist, es ist das Alte Testament. Zweitens, das Buch der Offenbarung, und ihr wisst das, wenn ihr das Buch der Offenbarung gelesen habt, das Buch der Offenbarung verspricht einen besonderen Segen für denjenigen, der das Buch liest und für denjenigen, der das Buch beherzigt. Ich lese uns Vers 3, ihr könnt gerne mitlesen. Es wird gesagt, selig ist. Woran erinnert euch dieses Wort selig ist? Bergpredigt. Genau dasselbe Wort, Makarios. Und Makarios meint, überaus glücklich zu preisen ist der und der. So selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben steht. Oh, ihr Lieben, ich weiß das auch. Dieser Segen oder der Segen Gottes bezieht sich auf jedes der Bücher, das wir studieren und lesen. Aber dass das so besonders, so speziell in einem Buch aufgeschrieben wird, das haben wir nur in der Offenbarung. Selig ist, der da liest und die da hören. So fängt die Offenbarung an, die Enthüllung an, und so endet sie auch, interessanterweise. Offenbarung 22, Vers 7. Wir lesen, ihr könnt gerne nachschlagen. Selig ist, da haben wir es wieder, Makarios. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buch. So, die Offenbarung fängt mit einem besonderen Segen Gottes an, für die, die es lesen, für die, die es hören, die, die es bewahren, und endet genau damit. Und das bedeutet, dass wenn wir die Offenbarung aus unserem Leseplan streichen, weil wir das nicht gerne lesen, weil wir es vielleicht nicht verstehen, weil uns das zu Angst machen ist, dann schneiden wir uns von diesem besonderen Segen Gottes selbst ab. Das ist der Hinweis. Und wie gesagt, ich könnte manches noch hinzufügen, aber dazu reicht uns die Zeit nicht aus. Heute Morgen, wir lassen das für die anderen Sonntage, die vor uns noch sind, und so der Herr will und wir leben. Aber ich möchte mit einem kurzen Gedicht schließen von Johannes Christoph Blumhardt, das in ein sehr schönes Lied verdichtet worden ist, Gedicht, ja was immer, gemacht worden ist. Aber das Gedicht von diesem wunderbaren Dichter Poeten ist hervorragend. Er spricht genau darüber, worauf uns die Offenbarung auch hinweist. Er schreibt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das haben wir schon gesagt, nicht wahr? Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seiner Todesnacht in seine Hand gestellt. So, Jesus ist Herrscher über allem jetzt schon. Interessant. Wir werden mehr dazu hören. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Und dann heißt es in der vierten Strophe, ich will nicht das ganze Gedicht lesen. Ja, Jesus siegt. Wir glauben es gewiss. Und glaubend kämpfen wir. So, wir legen nicht unsere Füße auf den Schemel und sagen, hey, was immer. Jesus ist sowieso Sieger. Nein, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles muss vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind wird schweigen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt. Höre ich ein Halleluja? Höre ich ein Amen? Ihr Lieben, genau so ist es, weil die Bibel doch so klar ist. Jesus siegt. Gehören wir zu diesem wunderbaren Heiland, der Sieger ist. Gott möge uns seine Gnade dazu schenken und auch sein Wort an uns heute Morgen segnen. Amen. Wir wollen aufstehen zum Gebet und Segensgebet. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, wir erkennen, dass in der ganzen Bibel und besonders in dem Buch der Offenbarung du uns einen gewaltigen Schatz darreichst. Unser Gebet ist es, dass du uns aufmerksam machst beim Lesen deines Wortes, beim Lesen der Offenbarung, dass du durch den Heiligen Geist uns die Dinge aufschließt, die wir besonders in der Offenbarung lesen. Lehre du uns selbst. Wir danken dir, himmlischer Vater, für diesen besonderen Segen, den du auch versprichst für solche, die lesen und die bewahren und die hören. Wir wollen solche sein. Wir wollen gesegnet werden, himmlischer Vater. Und jetzt beugen wir uns auch unter deinen Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.